Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 3.2.5 Validität. Das zweite Qualitätsmerkmal von Persönlichkeitsmessungen ist ihre Validität, Gültigkeit. Vier Arten der Validität lassen sich unterscheiden. Definition. Vier Arten der Validität eines Messverfahrens für eine Persönlichkeitseigenschaft. Erstens. Augenscheinvalidität. Das Messverfahren erscheint nach gesundem Menschenverstand oder nach dem Urteil von Experten valide zu sein. Zweitens. Konstruktvalidität. Empirische Untersuchungen, in denen die Eigenschaft durch das Messverfahren operationalisiert wurde, erbringen erwartungsgemäße Ergebnisse. Drittens, Kriteriumsvalidität. Das Messverfahren korreliert hoch mit anderen Indikatoren der Eigenschaft, insbesondere anderen validen Messverfahren für die Eigenschaft. Viertens, Inhaltsvalidität. Das Verfahren erfasst eine repräsentative Stichprobe desjenigen Verhaltens, das die Eigenschaft ausmacht. Definition Ende. Augenscheinvalidität ist die schwächste Art der Validitätsbestimmung, weil sich ja auch Experten irren können. Sie ist vor allem dann wichtig, wenn empirisch noch wenig über eine Eigenschaft bekannt ist und ein erstes Messverfahren untersucht werden soll. Konstruktvalidität erfordert eine bereits gut gesicherte Theorie über die Bedingungen oder Konsequenzen der gemessenen Eigenschaft. Zum Beispiel kann man annehmen, dass intelligente Menschen langfristig einen höheren Bildungsabschluss erreichen als weniger intelligente, egal wie das Bildungssystem beschaffen ist. Sagt ein Intelligenztest bei 118-Jährigen, deren höchsten erreichten Bildungsabschluss im Alter von 40 Jahren gut vorher, kann das als Nachweis der Konstruktvalidität des verwendeten Intelligenztests gelten. Ein genauso reliabler Test, der diese Vorhersage schlechter leistet, ist schlechter, weil er weniger konstruktvalide ist. Das letzte Beispiel illustriert auch die Kriteriumsvalidität, die ein spezieller Fall der Konstruktvalidität ist. Der erste Intelligenztest ist valider als der andere, weil er höher mit dem Kriterium höchster erreichter Bildungsabschluss im Alter von 40 Jahren korreliert. Kriteriumsvalidität setzt voraus, dass das Kriterium ein guter Indikator der interessierenden Eigenschaft ist. Zum Beispiel wäre Bildungsabschluss im Alter von 18 Jahren ein schlechteres Kriterium, weil es die großen Unterschiede im letztendlich erreichten Bildungsniveau von Abiturienten nicht erfasst, die auch auf Intelligenzunterschieden beruhen dürften. Wird die Kriteriumsvalidität durch Korrelation eines neuen Testverfahrens mit einem etablierten Testverfahren bestimmt, besteht die Gefahr eines Zirkelschlusses. Test A ist valide, weil er mit Test B korreliert, der valide ist, weil er mit Test C korreliert, der für valide gehalten wird, weil er mit Test A korreliert. Betrachtet man aber alle drei Tests gemeinsam als Validierungsversuch, so ist die Konstruktvalidität höher als die Kriteriumsvalidität jedes Einzeltests. Man spricht dann auch von der Operationalisierung durch ein nomologisches Netzwerk, von griechisch nomos, gleich Gesetz. Das Konstrukt wird durch ein Netzwerk vieler untereinander korrelierender Messverfahren operationalisiert. Inhaltsvalidität liegt dann vor, wenn die durch Messungen erfassten Inhalte eine repräsentative Stichprobe derjenigen Inhalte darstellen, die es zu messen gilt. Soll zum Beispiel geschichtliches Wissen erfragt werden, dürfen die Fragen sich nur auf historische Ereignisse beziehen, wobei sie breit gestreut sein sollten hinsichtlich der historischen Epochen und der erfragten Inhalte. Die Inhaltsvalidität lässt sich umso besser bestimmen, je klarer der Gegenstandsbereich definiert ist, um den es geht. Abschnitt 3.3 Persönlichkeitsfaktoren. In praktischen Anwendungen der Persönlichkeitspsychologie ergeben sich die zu messenden Eigenschaften entweder aus bestimmten Anforderungen, etwa bei der Personalauswahl, oder man möchte sich ohne allzu großen Aufwand ein relativ umfassendes Bild der Persönlichkeit machen. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Anforderungen eines Stellentyps, zum Beispiel Mitarbeiter im Außendienst, ziemlich unklar sind. Dann könnte man diese Frage empirisch beantworten, indem man allen Bewerbern auf solche Stellen ein Persönlichkeitsinventar vorlegt, das weite Bereiche der Persönlichkeit durch möglichst wenige Persönlichkeitsskalen abdeckt. Nach einem Jahr befragt man dann Vorgesetzte, Mitarbeiter oder auch Kunden der akzeptierten Bewerber, wie gut diese ihre Arbeit machen und setzt diese Angaben mit den erfragten Eigenschaften in Beziehung. Korrelationen zwischen Eigenschaft und Berufserfolg besagen, dass es lineare Beziehungen zwischen Eigenschaftsausprägung und beruflichem Erfolg gibt. Negative Korrelationen mit quadrierten Z-Werten der Eigenschaftsvariablen besagen, dass mittlere Eigenschaftsausprägungen Erfolg fördern und Extremwerte Erfolg behindern. Wie aber kann man weite Bereiche der Persönlichkeit durch möglichst wenige Eigenschaften abdecken? Wie bereits Alport und Otbert 1936 durch systematisches Durchforsten von Webster's New International Dictionary 1925 fanden, gibt es in der englischen Sprache etwa 18.000 Worte, die Persönlichkeitseigenschaften beschreiben. Wie kann man diese riesige Menge möglicher Eigenschaften auf ein sparsames Beschreibungssystem möglichst weniger Eigenschaftsvariablen reduzieren? Die Methode hierzu wurde in ersten Ansätzen 1904 vom britischen Psychologen Charles Berman 1863 bis 1945 vorgelegt, einem Doktoranden von Wilhelm Wundt in Leipzig, nachdem auch die Sperman-Korrelation Roh und die Sperman-Brown-Formel benannt sind. Sein Verfahren wurde später zur heutigen Faktorenanalyse weiterentwickelt. Hierbei werden viele Eigenschaftsvariablen aufgrund ihrer Korrelation auf möglichst wenige Persönlichkeitsfaktoren F reduziert. Oft wird zusätzlich gefordert, dass diese Faktoren untereinander nicht korrelieren sollen, orthogonale Faktoren. Mit diesem Verfahren lassen sich viele Eigenschaftsvariablen auf wenige Faktoren zurückführen. Die Faktoren können inhaltlich als neue Eigenschaftsvariablen interpretiert werden, wobei die Faktorenladungen als Korrelationen zwischen Eigenschaft und Faktor ausgedrückt werden können. Je höher die Ladung einer Eigenschaftsvariable auf einem Faktor ist, desto ähnlicher ist er dieser Eigenschaft. Dadurch lassen sich auch die Faktoren inhaltlich interpretieren. Die Methode dient der Variablenreduzierung. Viele interkorrelierende, untereinander korrelierende Variablen werden auf wenige reduziert. Insbesondere kann man fordern, dass diese Faktoren unkorreliert sind, grafisch veranschaulicht, rechtwinklig zueinander orthogonale Faktoren. Da jede Eigenschaftsvariable als Dimension eines mehrdimensionalen Raums aufgefasst werden kann, spricht man auch von Dimensionsreduktion. Eine etwas detailliertere Darstellung finden Sie an dieser Stelle im gedruckten Buch. Es gibt zahlreiche Varianten der Faktorenanalyse, die sich im Verfahren der Faktorenbestimmung unterscheiden, insbesondere in Kriterien dafür, wie viele Faktoren berücksichtigt werden sollen und ob die Faktoren korrelieren dürfen oder nicht. Je kleiner die Zahl der Faktoren ist, umso mehr hat man gewonnen. Aber desto größer ist auch der insgesamt nicht aufgeklärte Rest. Das Prinzip der Faktorenanalyse wird aus Vergleich von Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3 im gedruckten Buch deutlich. Die 15 Eigenschaftsvariablen wurden aufgrund ihrer Interkorrelation auf 5 orthogonale Faktoren reduziert, wobei deren inhaltliche Bedeutung durch die Eigenschaft mit der höchsten positiven oder negativen Ladung charakterisiert wird. Deshalb können die 5 Faktoren als Lebenslustigkeit, Friedfertigkeit, Ängstlichkeit, Ordentlichkeit und Tiefsinnigkeit, Umkehrung von Gedankenlosigkeit, interpretiert werden. Umgekehrt lässt sich jede der 15 Eigenschaften dem Faktor zuordnen, auf dem sie am höchsten lädt. Dadurch werden die Eigenschaften in Gruppen besonders unähnlicher und ähnlicher Eigenschaften eingeteilt. Die 5 Faktoren bilden ein extrem sparsames Beschreibungssystem, weil sie untereinander nicht korrelieren. Das mathematische Verfahren sorgte dafür. Die Faktorenanalyse wird im lexikalischen Ansatz der Persönlichkeitsbeschreibung genutzt, um möglichst weite Bereiche der Persönlichkeit durch möglichst wenige Eigenschaften abzudecken und so ein effizientes, dimensionales Beschreibungssystem für Persönlichkeitsunterschiede zu schaffen. Definition: Lexikalischer Ansatz. Im lexikalischen Ansatz wird das gesamte Lexikon einer Sprache nach Eigenschaftsworten durchforstet. Ungebräuchliche Worte werden weggelassen und von Worten sehr ähnlicher Bedeutung wird nur eines behalten. Wenn so eine überschaubare Menge von ca. 100 Eigenschaftsworten entstanden ist, wird eine große Gruppe von Personen gebeten, sich selbst oder andere bezüglich aller dieser Eigenschaftsworte zu beurteilen, zum Beispiel mit Hilfe von Likert-Skalen. Jedem Wort entspricht also eine Eigenschaftsvariable. Diese Eigenschaftsvariablen werden dann mit Hilfe der Faktorenanalyse auf möglichst wenige Faktoren reduziert. Sie beschreiben auf effiziente Weise alltagspsychologisch wahrnehmbare Persönlichkeitsunterschiede. Definition Ende. Zum ersten Mal wurde dies maßgeblich von Norman 1967 und Goldberg 1990 für die englische Sprache getan. Die 18.000 Eigenschaftsworte von Alport und Ortberg 1936 wurden Schritt für Schritt auf 100 reduziert, wobei auch Worte weggelassen wurden, die sich auf körperliche Merkmale, Gesundheit, Sexualität und Einstellung sowie Werthaltung, zum Beispiel konservativ, religiös, beziehen. Sehr viele Studierende beurteilten sich dann bezüglich dieser Worte. Diese Daten wurden mit Hilfe der Faktorenanalyse auf 5 Hauptfaktoren der Persönlichkeit, die Big 5, reduziert. Siehe Tabelle 3.4 im gedruckten Buch. Die Kürzel ergeben O, C, E, A und N, also Ocean, wodurch sich die Big 5 gut merken lassen. Die Big 5 enthalten Eysencks Temperamentsdimensionen E und N, siehe Kapitel 2.4. Das ist kein Zufall, denn Eysenck kam zu E und N durch Faktorenanalysen von Temperamentsvariablen. Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen bezieht sich auf intellektuelle Neugier, Gefühl für Kunst und Kreativität und korreliert positiv mit Intelligenz und vor allem Bildung. Gewissenhaftigkeit bezieht sich auf Ordentlichkeit, Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit. Extraversion bezieht sich, wie schon bei Eysenck, auf Geselligkeit, Ungehemmtheit und Aktivität. Verträglichkeit bezieht sich auf Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Wärme im Umgang mit anderen. Neurotizismus bezieht sich, wie schon bei Eysenck, auf Nervosität, Ängstlichkeit und Gefühlsschwankung. Lexikalische Analysen des deutschen und holländischen Lexikons führten zu denselben 5 Faktoren. Deshalb spielen sie international und auch im deutschen Sprachraum eine zentrale Rolle bei der Persönlichkeitsbeschreibung. Es gibt inzwischen zahlreiche Fragebögen zur Erfassung der Big 5. Für den deutschsprachigen Raum zum Beispiel das NEO-5-Faktoren-Inventar, NEO-FFI, von Borkenau und Ostendorf 2008 mit 60 Items, 12 für jeden Faktor. Das Big 5-Inventar von Lang et al. 2001 mit 41 Items, 7 bis 10 pro Faktor und die Kurzversion BFIS von Gerlitz und Schupp 2005 mit nur 15 Items, 3 pro Faktor. Die beiden Big 5 Inventarversionen haben den Vorteil, dass sie nicht Copyright geschützt sind, also auch in der Lehre, Internetstudien und so weiter ohne Einschränkung verwendet werden können. Bei der Wahl der Big 5 Fragebögen ist darauf zu achten, dass kürzere Versionen ökonomischer sind, aber die Faktoren mit geringerer interner Konsistenz oder geringerer inhaltlicher Breite erfassen. Die Devise lautet hier so lang wie nötig. Für eine besonders differenzierte Beschreibung der Persönlichkeit gibt es das NEO-Persönlichkeitsinventar, revidierte Form NeoPIR von Ostendorf und Angleitner 2003. Es differenziert jeden der Big Five in 6 Unterfaktoren, Facetten, die mit je 8 Items erfasst werden. Dadurch ist es natürlich entsprechend lang. 240 Fragen sind zu beantworten. Weite Bereiche der Persönlichkeit lassen sich also mit Hilfe von Big Five Fragebögen erfassen, die unterschiedlich lang, differenziert und reliabel sind, so dass Anwender die Wahl zwischen ökonomischen, aber wenig differenzierten und differenzierten, aber aufwendigen Verfahren haben. Die Hoffnung, dass sich die Big Five in unterschiedlichen Kulturen lexikalisch wiederfinden lassen, wurde inzwischen enttäuscht. Lexikalisch werden die Big Five nur für germanische Sprachen gefunden, Englisch, Deutsch, Holländisch. Andererseits sind Übersetzungen von Big Five-Fragebögen in praktisch alle Sprachen möglich, wenn kulturspezifische Besonderheiten bei der Frageformulierung berücksichtigt werden, so dass Big Five-Fragebögen weltweit anwendbar sind. Siehe Kapitel 8. Andere Anwendungen der Faktorenanalyse beziehen sich auf andere Vereinfachungen der Persönlichkeitsbeschreibung. Wenn man sich zum Beispiel für die Erfassung von sozialer Kompetenz interessiert, könnte man zunächst alle möglichen sozialen Fähigkeiten durch Skalen erfassen und dann durch Faktorenanalyse zu klären versuchen, ob sich die Zahl der Skalen nicht wesentlich reduzieren lässt, weil unterschiedliche Skalen dasselbe oder jedenfalls Ähnliches erfassen. So könnte zum Beispiel herauskommen, dass sich 10 verschiedene Fähigkeiten auf nur 3 Faktoren reduzieren lassen. Die am höchsten und am niedrigsten ladenden Items auf diese 3 Faktoren würden dann 3 Skalen bilden, die kaum korrelieren und fast dieselbe Variation in sozialer Kompetenz beschreiben wie die 10 ursprünglichen Skalen. Abschnitt 3.4 Persönlichkeitsprofile und Persönlichkeitstypen. In Kapitel 3.1 wurde dargestellt, wie sich Persönlichkeitstypen durch Beurteiler oder Bereiche von Eigenschaftsdimensionen klassifizieren lassen. Ein anderer Weg zu Persönlichkeitstypen beruht auf der Klassifikation von Persönlichkeitsprofilen. Definition: Ein Persönlichkeitsprofil besteht aus den Eigenschaftswerten einer Person in vielen Eigenschaften auf einer einheitlichen Skala, zum Beispiel Likert-Skala, Z-Werte. Definition Ende. Grafisch lässt es sich durch ein Werteprofil veranschaulichen, wobei die Eigenschaften auf der X-Achse und die Eigenschaftswerte auf der Y-Achse dargestellt sind. Das Profilniveau ist der Mittelwert des Profils über alle Eigenschaftswerte der Person. Zum Beispiel unterscheiden sich die beiden Profile in Abbildung 3.4 nur im Niveau. Die Ähnlichkeit von Persönlichkeitsprofilen wird im Allgemeinen nicht durch die Korrelation der Eigenschaftswerte zwischen den verglichenen Personen bestimmt, da sie Niveauunterschiede der Profile und auch Unterschiede in der Standardabweichung der Werte innerhalb der Personen ignoriert. Vielmehr wird meistens die euklidische Distanz der Profile als Unähnlichkeitsmaß verwendet. Definition: Euklidische Distanz zweier Persönlichkeitsprofile. Die euklidische Distanz zweier Persönlichkeitsprofile ist die Wurzel aus der Summe der quadrierten Differenzen in den einzelnen Eigenschaften. Die euklidische Distanz ist genau dann null, wenn die beiden Profile identisch sind. Definition Ende. Die Korrelation zwischen den Profilen ist nur dann sinnvoll, wenn die Profile aller Personen das gleiche Niveau haben. Dieser Fall kommt zum Beispiel bei Q-Sort-Verfahren vor, die erstmals von Jack Block 1961 zur Persönlichkeitsbeschreibung verwendet wurden. Ein deutschsprachiger Q-Sort zur Beschreibung der Persönlichkeit von Kindern ist zum Beispiel die deutsche Version des California Child Q-Set von Göttert und Asendorf 1989. Exkurs: Das Q-Sort-Verfahren. Viele Eigenschaften werden für eine Person nach Typizität, von Englisch Typicality, sortiert, das heißt, wie typisch sie für diese Person sind. Zum Beispiel 1 gleich gar nicht, 2 eher untypisch, 3 weder noch, 4 eher typisch, 5 ganz typisch. Wobei gefordert wird, dass jede der 5 Kategorien der Typizität gleich viele Eigenschaften enthalten soll. Erzwungene Gleichverteilung. Hierbei werden die Eigenschaften auf Kärtchen gedruckt und für jede Person werden dann 5 Stapel der Typizität gebildet, die gleich viele Kärtchen enthalten müssen. Dadurch werden die Beurteiler gezwungen, maximal innerhalb der jeweiligen Person zu differenzieren. Der Mittelwert der Typizität jeder Person ist damit gleich groß und die Q-Korrelation zwischen den Profilen ein sinnvolles Maß der Profilähnlichkeit. Exkurs Ende. Manchmal werden Profile auch innerhalb der Person Z transformiert, sodass der Mittelwert der Person immer 0 ist und positive Werte besonders typische und negative Werte besonders untypische Eigenschaftsausprägungen der Person sind. Dann lässt sich die Ähnlichkeit dieser intravisuell standardisierten Profile sinnvoll durch die Korrelation zwischen Profilen beschreiben. Wenn zum Beispiel Personen mit den Variablen Ocean beschrieben werden, wobei N- die Umkehrung von N ist, hohe Werte von N- also geringen Neurotizismus angeben, sind hohe Werte in OCEAN eher erwünscht. Gut. Wenn man die durchschnittliche Tendenz von Personen, sich als erwünscht zu beschreiben, für einen Fehler hält, der die Selbstbeschreibung verzerrt, könnte man die Ocean-Werte intraindividuell standardisieren, um unverzerrte Werte zu erhalten. Allerdings hat man dann auch tatsächliche Unterschiede zwischen Personen in der Erwünschtheit ignoriert und damit einen anderen Fehler gemacht. Für die Praxis. Persönlichkeitsprofile spielen vor allem in der Personalauswahl eine große Rolle. Eine Einsatzmöglichkeit besteht darin, Persönlichkeitsprofile von Bewerbern mit dem Normprofil von Inhabern des zu besetzenden Arbeits- oder Fortbildungsplatzes zu vergleichen. Das Normprofil ist das vorher ermittelte mittlere Profil dieser Person. Abweichungen vom Normprofil können dann Thema eines Gesprächs sein, in dem die Abweichung durch Rückfragen und Bitte um Konkretisierung der Selbsteinschätzung durch Beispiele überprüft oder auch in Frage gestellt werden können. Hierfür gibt es zum Beispiel im Manual des Bochumer Inventars zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung, BIP, Normwerte für verschiedene Berufsgruppen, zum Beispiel Sacharbeiter, Geschäftsführer und Vorstände und Hinweise zur Gesprächsführung. Weitergehend ist der Ansatz, ein Anforderungsprofil aus den Arbeitsanforderungen abzuleiten, zum Beispiel aufgrund einer Befragung von Vorgesetzten oder einer systematischen Arbeitsanalyse. Und dann das Profil eines Bewerbers mit einem Profil akzeptabler Werte zu vergleichen. Abweichungen von diesem Toleranzbereich werden dann negativ gewertet. Ein Beispiel für ein derartiges personenorientiertes Vorgehen ist das computerbasierte System Eligo. www.eligo.de. Aus zahlreichen möglichen Persönlichkeitstests werden entscheidungsrelevante ausgewählt und für jede Eigenschaftsdimension der Toleranzbereich bestimmt. Siehe Tabelle 3.5 im gedruckten Buch. Dann werden die Bewerber auf diesen Dimensionen getestet und ihr Profil mit dem Toleranzbereich verglichen. Fallen zu viele oder zu wenige Bewerber in den Toleranzbereich, kann er nach Testung aller Bewerber so verändert werden, dass die gewünschte Anzahl von Kandidaten zustande kommt. Dieses Verfahren eignet sich nicht für die Endauswahl, wohl aber für eine Zwischenauswahl, wenn eine große Anzahl von Bewerbern auf einen kleinen Kreis von Kandidaten für die engere Wahl reduziert werden soll. Für die Praxis Ende. Persönlichkeitsprofile vieler Personen lassen sich mit Hilfe des statistischen Verfahrens der Clusteranalyse in Gruppen ähnlicher Profile, Cluster, einteilen, wobei als Ähnlichkeitsmaß die euklidische Distanz verwendet werden sollte. Jedes Cluster entspricht damit einem Persönlichkeitstyp, der durch das mittlere Profil des Clusters charakterisiert ist, das prototypische Profil. Ähnlich wie bei der Faktorenanalyse gibt es auch hier eine Vielzahl von Techniken, die bei denselben Daten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können, zum Beispiel in der Zahl der Cluster. Hat man anhand einer sehr großen Stichprobe von Personen eine solche Einteilung in Cluster vorgenommen und kennt deshalb das prototypische Profil jedes Persönlichkeitstyps, kann man andere Personen dem ähnlichsten Typ zuordnen, indem man sie dem Typ zuweist, dessen prototypisches Profil die kleinste Distanz zum Profil der Person aufweist. Die Ergebnisse von Clusteranalysen sind wenig robust. Das heißt, sie variieren stark je nach Methode und Stichprobe von Personen. Deshalb sollten nur Typologien ernst genommen werden, die auf Stichproben von mehreren hundert Personen beruhen. Wendet man dieses Verfahren der Typenbildung auf die Big Five an, enthält man oft drei Typen, die sich auch schon bei Kindern finden lassen. Sogar dann, wenn gar nicht die Big Five, sondern ein Q-Sort-Verfahren zur Profilbeschreibung verwendet wird. Abbildung 3.5 im gedruckten Buch zeigt die prototypischen Profile der drei Typen, die durch Clusteranalyse von Big Five Selbstbeschreibung im Fragebogen NEO-FFI entstanden. In Anlehnung an eine Typenbildung von Block 1971 werden die drei Typen meist als unterkontrolliert, überkontrolliert und resilient, flexibel stressresistent, von Englisch resilient bezeichnet. Hierbei bezieht sich kontrolliert auf die Kontrolle von Emotionen und Motivation. Auf Basis einer sehr großen, für Deutschland repräsentativen Stichprobe fanden Herzberg und Roth 2006 zusätzlich zu diesen drei Typen noch zwei weitere, nämlich zuversichtlich und reserviert. Der Vorteil derartiger Typologien besteht darin, dass personenzentrierte Typenklassifikationen einfacher zu verstehen sind als variablenzentrierte Beschreibungssysteme, wie zum Beispiel die Big Five. Allerdings sind variablenzentrierte Beschreibungssysteme insofern überlegen, als sie eine feinere, graduell abgestufte Beschreibung der Persönlichkeit in Form von Profilen ermöglichen. Dadurch werden sie besser der Tatsache gerecht, dass Persönlichkeitseigenschaften immer graduell variieren. Typen sind bestenfalls Vereinfachungen dieser graduellen Beschreibungssysteme und bergen die Gefahr des Schubladendenkens in sich. Persönlichkeitsprofile können also in der Praxis genutzt werden, um die Persönlichkeit mit Norm- oder Anforderungsprofilen zu vergleichen. Sie können auch die Grundlage für empirisch fundierte Persönlichkeitstypen bilden. Diese sind dann Vereinfachungen der in Wirklichkeit graduell variierenden Persönlichkeitsunterschiede. Abschnitt 3.5 – Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörungen sind von der Norm stark abweichende Persönlichkeitstypen im Erwachsenenalter, die sich im Großen und Ganzen als Extremvarianten der normalen Persönlichkeitsvariation auffassen lassen. Diagnostiziert werden sie durch den behandelnden Psychologen oder Psychiater, wobei die Persönlichkeitsstörungen oft gar nicht im Zentrum der Behandlung stehen, da sie nur schwer therapeutisch beeinflussbar sind. Persönlichkeitsstörungen sind aber oft Begleiterscheinungen anderer Störungen und geraten dadurch ins Visier von Psychologen und Psychiatern. Persönlichkeitsstörungen werden meist aufgrund strukturierter Interviews nach einem vorgegebenen System der Klassifikation diagnostiziert, zum Beispiel nach der International Classification of Disease, Injuries and Causes of Death, ICD, in deren Kapitel 5 Persönlichkeitsstörungen beschrieben werden. Deutsche Psychiater und Psychologen rechnen mit den Krankenkassen nach der German Modification von Version 10 ab, ICD 10GM, die Besonderheiten der deutschen Sozialgesetzgebung berücksichtigt. Diagnostiziert werden Persönlichkeitsstörungen in zwei Schritten. Prüfung, ob eine Persönlichkeitsstörung vorliegt. Diagnose der spezifischen Persönlichkeitsstörung. Definition: Persönlichkeitsstörung nach ICD-10. Sie muss mindestens drei der folgenden 6 Kriterien erfüllen. Erstens: deutliche Unausgeglichenheit in den Einstellungen und im Verhalten in mehreren Funktionsbereichen wie Affektivität, Antrieb, Impulskontrolle, Wahrnehmen und Denken sowie in den Beziehungen zu anderen. Zweitens: das abnorme Verhaltensmuster ist andauernd und nicht auf Episoden psychischer Krankheit beschränkt. Drittens: das abnorme Verhaltensmuster ist tiefgreifend und in vielen persönlichen und sozialen Situationen eindeutig unpassend. Viertens: die Störungen beginnen immer in der Kindheit oder Jugend und manifestieren sich auf Dauer im Erwachsenenalter. Fünftens: Die Störung führt zu deutlichen subjektiven Leiden, manchmal erst im späteren Verlauf. Sechstens, die Störung ist meistens mit deutlichen Einschränkungen der beruflichen und sozialen Leistungsfähigkeit verbunden. Definition Ende. Die Art der Klassifikation, mindestens 3 von 6 Kriterien müssen erfüllt sein, ist typisch für medizinische Diagnosen. Sie entspricht dem praktischen Bedürfnis, einen Patienten mit einem Störungstyp schnell vergleichen zu können, ohne dass die Persönlichkeit des Patienten quantitativ auf Eigenschaftsdimensionen erfasst werden muss. Dies ist jedoch nicht ausgeschlossen. Die Übereinstimmung mit dem Störungstyp wird Kriterium für Kriterium geprüft und dann die Summe der Übereinstimmung mit einem vorgegebenen Minimum verglichen. Überschreitet die Übereinstimmung dieses Minimum, wird eine Persönlichkeitsstörung festgestellt. Unterschieden wird im ICD-10 zwischen 8 spezifischen Störungsformen und einer Restkategorie für sonstige Persönlichkeitsstörungen. Siehe Tabelle 3.6 im gedruckten Buch. In Objektivitätsstudien wurde geprüft, wie gut 2 unabhängig urteilende Beurteiler desselben Interviews übereinstimmen. Die Übereinstimmung für das Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung war akzeptabel. Cohen-Kappas über Punkt 60. Ebenso für die Zahl der erfüllten Kriterien für eine spezifische Störung. Korrelation zwischen den Beurteilern Punkt 70 bis Punkt 90. Diese Übereinstimmungen bezogen sich aber auf dasselbe Interview. Die Reliabilität des gesamten diagnostischen Verfahrens dürfte wegen unterschiedlicher Interviewstile der Beurteiler deutlich niedriger sein. Die Diagnosehäufigkeit der Persönlichkeitsstörung variiert mit der Art der untersuchten Personen. Werden repräsentative Stichproben von Erwachsenen betrachtet, so liegt sie bei 10%. Bei allgemeinärztlichen Patienten liegt sie bei 25% und bei psychiatrischen Patienten bei 40%. Dabei sind Mehrfachdiagnosen die Regel. Das heißt, wenn erst einmal eine bestimmte Persönlichkeitsstörung vorhanden ist, ist sie in 70-100%, je nach Diagnose, von einer weiteren Persönlichkeitsstörung begleitet. Dies wird in der psychiatrischen Literatur unter dem Stichwort Komorbidität, gemeinsam auftretende Erkrankungen, abgehandelt. Der Übergang zwischen Persönlichkeitsstörung und normaler Persönlichkeit ist fließend. Jeder Persönlichkeitsstörung lässt sich eine normale Persönlichkeitsvariante zuordnen, die lediglich weniger stark ausgeprägt ist hinsichtlich der Abweichung vom statistischen Durchschnitt, des Umfangs der betroffenen Lebensbereiche und des Schweregrads der subjektiven Belastung bzw. der Funktionseinschränkung. Deshalb gibt es zunehmend Versuche, die spezifischen Persönlichkeitsstörungen als Extremvarianten der normalen Persönlichkeitsvariation aufzufassen und durch graduell abgestufte Störungsskalen zu beschreiben. Faktorenanalysen dieser Störungsskalen ergaben meist 4 Faktoren, die CEAN entsprechen, also Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen nicht enthalten, da O kaum Unterschiede zwischen gestörten und nicht gestörten Personen zeigt. Inzwischen zeichnet sich ein Konsens der Forschung zur Persönlichkeitsstörung dahingehend ab, dass Persönlichkeitsstörungen dann entstehen, wenn Menschen mit einer spezifischen Persönlichkeitsstruktur, beschreibbar zum Beispiel durch Big 5 Facetten, aufgrund dieser Struktur und Überforderung durch akute oder chronische Belastungen bestimmte zentrale Lebensaufgaben nicht erfüllen können. Weidiger et al. 2002 schlugen deshalb ein Verfahren zur Diagnose von Persönlichkeitsstörungen vor, bei dem eine Persönlichkeitsdiagnose die Suche nach erwartbaren Problemen unterstützt. Für die Praxis: 4-stufiges Diagnosenverfahren für Persönlichkeitsstörungen nach Weidiger et al. 2002. Erstens: Erstellung eines Persönlichkeitsprofils, zum Beispiel Big 5 Facetten. Zweitens: Profilgeleitete Prüfung, ob persönlichkeitstypische Probleme der Lebensführung vorhanden sind. Hierzu gibt es Kataloge typischer Probleme. Drittens: Bestimmung der Schwere der Probleme und damit Entscheidung, ob eine oder mehrere Persönlichkeitsstörungen vorliegen. Viertens: Gegebenenfalls profilgeleitete Prüfung, ob eine andere Störung vorliegt. Für die Praxis Ende.